Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Schmiedings Blick am 14. August. Wir sprechen heute mit unserem Chefvolkswirt Holger Schmieding schwerpunktmäßig über das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Wladimir Putin am Freitag sowie über Konjunktur und Inflation in den USA. Mein Name ist Klaus Newe und ich verantworte das Wealth and Asset Management bei Berenberg. Holger, morgen treffen sich Trump und Putin in Alaska. So wie es derzeit aussieht, wollen sie dabei über die Ukraine sprechen, ohne dass die Ukraine selbst am Tisch sitzt. Bevor wir näher auf diesen Zweiergipfel eingehen, lass uns zunächst einmal auf die aktuelle Lage blicken. Russische Truppen rücken in der Ukraine offenbar langsam weiter vor, oder?
Ja, insgesamt sind die russischen Truppen in diesem Jahr auf dem Vormarsch. Langsam und unter sehr hohen Verlusten, aber sie rücken weiter vor. In dieser Woche ist es ihnen allerdings offenbar gelungen, die ukrainische Front an einer Stelle zu durchbrechen, nördlich der Stadt Pokrowsk, die seit mehr als einem Jahr heftig umkämpft wird. Pokrowsk ist ein Bollwerk der Ukraine in der Region Donetsk, einer Region, die Russland ja annektiert hat, die aber immer noch zu knapp einem Drittel von der Ukraine kontrolliert wird. Es besteht dort jetzt die Gefahr, dass es den Russen gelingen könnte, die Nachschubwege für ukrainische Verteidiger dieser Stadt so sehr unter Beschuss zu nehmen, vor allen Dingen auch durch Drohnen, dass die Ukraine sich aus diesem Bollwerk zurückziehen müsste. Das wäre dann eine bessere Ausgangsbasis für Russland, weitere Städte in der Region Donetsk anzugreifen. Aber im großen Bild sind auch das bisher nur relativ kleine Verschiebungen. Alles in allem bleiben die russischen Geländegewinne in diesem Jahr relativ gering.
Lass mich kurz nachfragen, heißt das, dass Russland den Abnutzungskrieg gewinnt oder lässt sich das so klar nicht beantworten?
Klaus, ja, richtig beantworten lässt sich das nicht. Russland hat etwas die Oberhand, aber bisher eben keinen entscheidenden Vorteil auf dem Schlachtfeld erreicht. Der Ukraine fehlt es an Soldaten sowie an Waffen. Aber das Land wird besser mit der Produktion eigener Waffen. Nur, die Ukraine hat nicht genug Geld, um ihre eigene Waffenindustrie auszulasten. Mit mehr Geld aus Europa für die ukrainische Rüstungsindustrie sowie mit mehr Luftabwehrsystemen aus dem Westen insgesamt für die Ukraine könnte die Ukraine diesen Abnutzungskrieg sicherlich noch lange durchhalten und möglicherweise sogar gewinnen. Denn auch in Russland sieht es nicht richtig gut aus. Die Russen haben hohe Verluste und hohe Kosten. Die Verluste belaufen sich auf bis zu 1000 Soldaten am Tag nach vielen Berichten. Also 1000 Soldaten, die entweder verwundet oder gefallen sind. Um diese Verluste auszugleichen, muss Russland etwa den Gegenwert von 40.000 US-Dollar ausgeben als Anwerbebonus und als Sold für das erste Jahr eines neuen Soldaten. Das ist teuer. Die russischen Finanzreserven nähern sich dem Ende. Die Wirtschaft ist unter Druck. Es fehlen die Arbeitskräfte. Wie lange Russland das durchhalten kann, hängt sehr vom Ölpreis ab. Ich denke, ohne einen deutlich höheren Ölpreis wird Russland vermutlich höchstens noch zwei, bestenfalls für Russland 3 Jahre in der Lage sein, diesen Krieg durchzuhalten. Also auch Russland ist unter Druck. Die Grundfrage bleibt für uns. Unterstützen wir im Westen die Ukraine lange und intensiv genug, damit die Ukraine durchhalten kann und sich letztlich durchsetzen kann? Verschärfen wir die Sanktionen gegen Russland oder nicht?
Dann lass mich jetzt zurückkommen auf das morgige Treffen. Wie bewertest du es, dass Trump und Putin offenbar ohne Beisein Europas und der Ukraine über eine mögliche Lösung für diesen Konflikt verhandeln wollen?
Klaus, dass es offenbar zu diesem Zweiergipfel in Alaska kommt, ist bereits ein großer Erfolg für Putin. Er hat die Ukraine überfallen. Der Internationale Strafgerichtshof hat im April 2023 einen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Und trotzdem wird er von Trump empfangen für Verhandlungen auf Augenhöhe, um offenbar ohne die Ukraine über die Ukraine zu sprechen. Nahezu unabhängig vom konkreten Ergebnis, das ist bereits ein Erfolg für Putin. Trump hatte seinen Ton gegenüber Putin in den letzten Monaten ja verschärft. Er hat sogar mit wirksamen Sanktionen gedroht, vor allem mit hohen Strafzöllen gegen Länder, die weiterhin Energie aus Russland beziehen. Das könnte Russland empfindlich treffen. Allerdings ist unklar, ob Trump es ernst meint. Konkret hat er da ja bisher nur Indien mit einem Strafzoll bedroht in diesem Zusammenhang. Aus Putins Sicht ist dieses Treffen in Alaska wohl auch ein Versuch, das Verhältnis zu Trump wieder zu bessern, sich bei ihm einzuschmeicheln, um solche Sanktionen zu verhindern.
Holger, ob es in Alaska zu einem echten Ergebnis kommen wird, lässt sich sicher vorab kaum sagen. Aber nehmen wir einmal an, Trump und Putin würden sich einigen. Was wäre deines Erachtens ein gutes Ergebnis?
Zunächst einmal, ob es zu einem echten Durchbruch kommen kann, ist sehr unklar. Ich bin da eher skeptisch. Vielleicht ist das Treffen Auftakt zu weiteren Verhandlungen ohne große konkrete Ergebnisse. Aber das wird man sehen. Weitere Verhandlungen würden nach dem Treffen allerdings wahrscheinlich von einer Ausgangsbasis ausgehen, die für Putin eher stärker sein könnte als vorher. Was wäre ein gutes Ergebnis? Ein gutes Ergebnis wäre ein vollständiger und dauerhafter Waffenstillstand. Und zwar ohne Vorbedingungen. Ohne dass die amerikanischen und europäischen Hilfen für die Ukraine zurückgefahren werden. Ohne dass Russland Sanktionserleichterungen bekommt und gleichzeitig mit Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Das würde den Konflikt einfrieren. Und das wäre dann eine Basis für spätere Verhandlungen über eine mögliche endgültige Lösung. Leider ist dieses gute Ergebnis Stand jetzt wohl recht unwahrscheinlich. Ich lasse mich ja gerne positiv überraschen, aber das wäre wirklich eine positive Überraschung, wenn das Ergebnis wirklich in diese Richtung gehen würde.
Dann lass mich logischerweise kurz nachfragen, was wäre ein schlechtes Ergebnis?
Ein schlechtes Ergebnis wäre, wenn es Putin, dem wirklich psychologisch geschulten und geschickten Putin gelingt, dem psychologisch etwas weniger geschickten Trump, um es vorsichtig auszudrücken, auf seine Seite zu ziehen. Wenn Trump und Putin sich auf einen sogenannten Deal einigen würden, den die Ukraine nicht akzeptieren kann, beispielsweise Gebietsverluste ohne Sicherheitsgarantien, sodass die Restukraine danach wehrlos künftigen russischen Angriffen ausgeliefert wäre, dem könnten die Ukraine und Europa nicht zustimmen. Und wenn Trump dann Kiew und Europa die Schuld gibt, dass er es nicht geschafft hat, den Konflikt zu beenden, wenn Trump dann alle US-Hilfen für die Ukraine streicht und möglicherweise bereits Sanktionen gegen Russland lockert, dann wäre das für Europa und die Ukraine ein sehr, sehr schlechtes Ergebnis. Dann würde die Ukraine wahrscheinlich auf dem Schlachtfeld langsam doch mehr ins Hintertreffen geraten, sofern nicht Europa massiv und wirklich massiv die Hilfen für die Ukraine dann aufstocken würde. Das ist alles leider sehr fraglich.
Lass mich da bitte noch einmal nachhaken und für unsere Hörer die Differenzierung erleichtern zu den letzten beiden Fragen. Anhand welcher Kriterien würdest du das mögliche Ergebnis beurteilen?
Nun, die Ukraine kann die russisch besetzten Gebiete auf absehbare Zeit nicht zurückerobern. Bei einem Waffenstillstand würde Russland die Kontrolle über die eroberten Gebiete auf absehbare Zeit wohl weitgehend behalten. In einem Bericht vom Juli 2024 hatte ich 4 Kriterien genannt. Mit diesen Kriterien würde ich einen Waffenstillstand beurteilen. Punkt 1. Der Westen sollte die Ukraine nicht zu Zugeständnissen zwingen, die die innere Stabilität des Landes bedrohen würden. Die Ukraine muss eine pro-westliche Demokratie bleiben, auf dem Weg in die Europäische Union. Sie darf nicht ein erbittertes Land werden, das sich vom Westen verraten fühlt, obwohl es mit hohem Blutzoll ja auch die Werte und Ideale und die Sicherheit Europas verteidigt hat. Zweitens, es muss klare Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben. Eine NATO-Mitgliedschaft ist wohl vorerst nicht möglich. Aber dann sollte es stattdessen bilaterale und/oder multilaterale Garantien geben, die dem nahe kommen. Möglichst auch mit Soldaten aus NATO-Staaten, um einen Waffenstillstand zu überwachen und Russland von weiteren Angriffen abzuschrecken. Drittens, Sanktionen gegen Russland sollten bleiben. Alles andere würde die für Europa bedrohliche russische Kriegsmaschinerie ja stärken. Und viertens, der Westen sollte russische Gebietsgewinne nicht formal anerkennen. Der Westen hatte ja die Annexion der baltischen Länder durch die Sowjetunion zwar de facto akzeptiert, jahrzehntelang, aber nie wirklich formal juristisch anerkannt. Es sah lange so aus, als wäre das eine juristische Petitesse, als würde das keinerlei Unterschied machen. Aber die Staaten haben dann doch ihre Freiheit wiedergewonnen. Deshalb meine Meinung, russische Gebietsgewinne, die wahrscheinlich vorläufig nicht zu korrigieren sind, dürfen formal nicht anerkannt werden.
Lass uns nun noch über den morgigen Tag ein bisschen hinausblicken. Welche Auswirkungen könnten die möglichen Szenarien für Europa haben? Was würde ein Waffenstillstand für die europäische Wirtschaft bedeuten?
Zunächst einmal wieder, ich erwarte ja nicht, dass es tatsächlich einen Waffenstillstand gibt. Aber was wäre, wenn es zu einem Waffenstillstand käme? Kurzfristig wäre das für die europäische Wirtschaft vielleicht positiv und auch für die Märkte. Es gäbe die Hoffnung auf niedrigere Energiepreise wieder. Aber da würde ich kräftig gegenhalten. Europa wäre ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn es wieder viel mehr Energie aus Russland einführen würde. Denn jeden Euro, den Russland zusätzlich verdienen würde, beispielsweise mit mehr Gaslieferung wieder an Europa, jeden Euro kann Russland ja in seine Militärmaschine stecken. Und Russland kann Waffen billiger herstellen als die Hochlohnländer des Westens. Russland muss weniger pro Soldaten ausgeben als wir. Um mit einer dann möglichen russischen Extra-Aufrüstung mitzuhalten, wenn wir also Russland mehr bezahlen für russische Energie, weil wir wieder mehr beziehen aus Russland, um mit dieser Aufrüstung mitzuhalten, die dann möglich wäre, müssten wir also wesentlich mehr zusätzlich an Euro ausgeben, als Russland an Euro zusätzlich in seine Militärmaschine steckt. Mehr russische Energie zu kaufen, wäre für Europa ein großes Sicherheitsrisiko und ein Verlustgeschäft. Ich denke, zumindest Deutschland hat die Lektion gelernt. Die Nord Stream Pipelines werden nicht geöffnet. Stattdessen wird Berlin hier wohl auf die Ukraine, Polen und die baltischen Staaten hören. Also zusammengefasst, ich glaube, dass es für unsere Wirtschaft zunächst gar keinen großen Unterschied machen würde, weil die Energiepreise kaum sinken würden.
Und was wären die möglichen Folgen für die Sicherheit Europas?
Nun, Russland bleibt gefährlich. Nach einem für Putin erfolgreichen Ende des Ukraine-Krieges sogar mehr als vorher. Für uns gäbe es in solch einem Szenario keinerlei Friedensdividende, eher das Gegenteil. Bei jedem Ende des Ukraine-Konfliktes, bei dem Putin sich als Sieger fühlen würde, müsste Europa mehr für seine Sicherheit ausgeben. Das ist politisch bei uns nicht einfach. Es könnte auch sein, dass ein gewisser Erfolg Putins sogar in Europa die politischen Kräfte stärkt, die am linken oder auch am rechten Rand des politischen Spektrums ja immer schon bessere Beziehungen zu Russland wieder haben wollten. Das heißt, es könnte bei einem solchen Ausgang des Konfliktes, einem Ende des Krieges zu Bedingungen, die für die Ukraine schwer akzeptabel sind, aber die Putin als gewissen Erfolg verbuchen könnte, es könnte dann auch innerhalb der Europäischen Union und innerhalb der einzelnen Länder in Europa zu zusätzlichen Spannungen kommen.
Lass uns jetzt das Thema wechseln. Trump wirbelt ja nicht nur in der Außenpolitik viel Staub auf. Wie steht es um seine Wirtschaftspolitik? Bleibt die US-Konjunktur robust oder schwächelt sie doch?
Die US-Konjunktur schwächelt etwas, nicht dramatisch, aber doch schon. Im ersten Halbjahr 2025 ist die US-Wirtschaft zwar gewachsen, aber mit einer Rate, die aufs Gesamtjahr hochgerechnet bei etwa 1,2% lag. Im vergangenen Jahr 2024, also dem letzten Jahr der Biden-Amtszeit, lag das Wachstum bei 2,8%. Im ersten Halbjahr haben die USA damit sogar etwas schlechter abgeschnitten als nach jetzigen Zahlen die Eurozone, bei der es eine Wachstumsrate gab, die fürs Gesamtjahr 1,4% bedeuten würde. Und der Ausblick ist, dass die US-Konjunktur weiter etwas schwächelt. Wir rechnen ab jetzt mit Wachstumsraten von etwas unter 2%, ein bisschen besser als in dem durch große Unsicherheiten geprägten ersten Halbjahr, aber eben doch deutlich schwächer als in den Jahren zuvor.
Wie siehst du denn die Gefahr einer Rezession in den USA?
Die US-Wirtschaft leidet unter der unsteten Trump-Politik, sie leidet unter den Zöllen, sie leidet unter dem Mangel an Einwanderern. Aber in den USA gibt es erstens ja zusätzliche Staatsausgaben und Steuersenkungen, das hilft der Konjunktur etwas. Und zweitens geht es vielen privaten Haushalten und vielen Unternehmen dort ja relativ gut. Auch über diesen Boom im Sektor künstliche Intelligenz hinaus, das ist in dem Bereich ein großer Boom, auch darüber hinaus sehen wir ja, dass viele US-Verbraucher Geld haben. Sie haben am Aktienmarkt große Gewinne verbuchen können. Und das spielt in den USA für den privaten Verbrauch, gerade für den privaten Verbrauch der Menschen, die ohnehin etwas mehr verdienen, die ohnehin etwas besser gestellt sind, eine große Rolle. Also wir rechnen damit, dass die US-Wirtschaft zwar etwas schwächelt, aber in dieser Lage nicht in eine Rezession abrutscht.
Holger, dann lass uns jetzt die wesentlichen Treiber etwas genauer betrachten. Wie wirkt sich Trumps Politik auf die Inflation aus? Sehen wir in den Zahlen schon einen großen Effekt der Zusatzzölle, die Trump bereits verhängt hat?
Nein, wir sehen dort noch keinen großen Effekt. Die Inflation ist weiterhin deutlich oberhalb der Zielmarke von 2%, aber sie ist zurzeit in etwa stabil bei knapp unter 3%. Wenn wir auf die sogenannte Kernrate der Inflation schauen, also den Preisauftrieb ohne schwankungsanfällige Preise für Nahrungsmittel und Energie, dann sehen wir dort allerdings einen leichten Anstieg im Juli auf 3,1% gegenüber Vorjahr. Das ist der höchste Wert seit 5 Monaten. Im Juni waren es noch 2,9%. Da zeigt sich bei einigen Produkten, beispielsweise bei Schuhen, dass die Zölle eine Rolle spielen. Aber insgesamt ist der Effekt der Trumpschen Zölle und die US-Durchschnittszölle liegen jetzt bei etwas oberhalb von 15% statt bei knapp 3%, bevor Trump ins Weiße Haus zurückgekehrt ist. Bisher sehen wir noch keinen ausgeprägten Zolleffekt bei den Preisen. Allerdings dürfte sich das von Monat für Monat ein bisschen ändern. Wir haben es ja auch im Juli gesehen, diese Kernrate der Inflation ist leicht angestiegen. Wir rechnen also damit, dass die US-Inflationsrate langsam auf 3,5% zum Jahresende steigt, weil im Zeitablauf die Lagerbestände, die viele Unternehmen noch aufgebaut haben, bevor die Zölle kamen, einfach abgebaut sind und dann neu gekauft werden muss und dann zu höheren Preisen die Kosten an die Verbraucher weitergegeben werden müssen.
Holger, wie kann es mit der US-Inflation weitergehen? Auf das Ziel der Fed von 2% wird die Inflation auf absehbare Zeit wohl nicht zurückgehen, oder?
Nein, das sehen wir nicht. Zum Jahresende erwarten wir ja etwa 3,5%, für das Gesamtjahr 2026 dann 2,8%, 2027 2,6%, auch bei etwas schwächerer Konjunktur, was ja für sich genommen inflationsdämpfend ist, dürften die Zölle im Zeitablauf stärker durchschlagen. Dazu kommt, dass ja durch die strikte Einwanderungspolitik von Trump der Nachschub an Arbeitskräften fehlt. Und aus demografischen Gründen haben auch die USA ein Arbeitskräftemangelproblem. Und das wird sich in höheren Löhnen und höheren Kostenrück gerade bei arbeitsintensiven Dienstleistungen ausdrücken. Also das 2%-Ziel der Fed ist unseres Erachtens für absehbare Zeit nicht in Reichweite.
Und was heißt das jetzt für die Geldpolitik? Die Märkte sind sich ja recht sicher, dass die US-Notenbank am 17. September erstmals in diesem Jahr ihren Leitzins wieder senken wird.
Ja, die Märkte sind sich da sehr sicher. Ich bin da nicht ganz so sicher. Zumindest in der jetzigen Lage. Die Inflationsrate zieht weiter an. In der jetzigen Lage sollte die Zentralbank die Zinsen eigentlich nicht senken. Es gab zwar jetzt einmal für den Monat Juli relativ schwache Zahlen zum Arbeitsmarkt, aber diese Zahlen sind so unsicher und revisionsanfällig, da würde ich als Zentralbank eher noch etwas abwarten. Und selbst wenn der Arbeitsmarkt an Schwung verliert, spürbar an Schwung verliert, müssen wir ja sehen, dass auch das Arbeitsangebot in den USA eben nicht sehr wächst, weil halt weniger Einwanderer kommen. Bisher sehen wir bei der Arbeitslosigkeit noch keinen großen Anstieg. Also ich würde sagen, wenn wir überhöhte Inflation und eine leichte Schwäche am Arbeitsmarkt gegeneinander aufwiegen, sollte die Zentralbank die Zinsen eigentlich nicht senken. Ob sie das unter dem Druck von Trump oder angesichts neuer Zahlen im September tut, ist allerdings eine sehr offene Frage. Es kann sein, dass trotz der guten Argumente stillzuhalten, die Zentralbank dann im September vielleicht doch ihre Leitzinsen senkt. Da werden wir dann anhand der Daten, die in den kommenden Wochen herauskommen, noch einmal drüber sprechen können, bevor es dann soweit ist.
Prima, das ist das Stichwort, mit dem wir zum Ausblick kommen auf die kommende Woche. Und in dieser wird es unter anderem erneut um das Thema des Monats gehen, so kann man es nennen, also um die Aussichten für die Ukraine und Europa insgesamt nach dem Trump-Putin-Gipfel in Alaska. Darüber hinaus sprechen wir über die Konjunktur in Deutschland und die so wichtige Frage, kommt der Aufschwung? Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Schmiedings Blick. Vielen Dank für Ihr Interesse, bleiben Sie gesund.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.